Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Wie immer mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du heute mit dabei bist.
David, es freut mich heute sehr, dass ich neben dir hier sitzen darf.
So, in der heutigen Folge des BWL-Podcasts wollen wir mal über unsere fünf Gründe fürs Investmentbanking sprechen. Ja, also man muss natürlich hinzusagen, Jonas, du hast eine Station im M&A gehabt. Hat sich da am Anfang vom Studium hin orientiert. Ich meine, mein UBS-Praktikum ging auch schon stark in die Richtung Banking, war damals noch nicht im reinen Investment-Banking natürlich. Ich hatte auch bei dem einen oder anderen Projekt Schnittpunkte mit der IBD. Aber so, ich meine, bei uns beiden war vor allem im ersten Jahr Interesse auf jeden Fall da am Investment-Banking. Und ich meine, wir finden es immer noch super cool, super spannend. Das würden wir heute Pumpkin nicht machen und die ganze Zeit über Investmentbanking, Strategieberatung, Private Equity sprechen. Ja. So, deshalb das vorab gesagt. Fünf Gründe. Ne? Also wenn man mal vom Offensichtlichsten anfängt, damit würde ich jetzt einfach mal anfangen. Den Part übernehme auch gerne ich, diese Rolle in dieser Podcast-Folge. Offensichtlicher Grund ist halt das Gehalt. Also die Compensation, natürlich, und das betonen wir sehr oft, du solltest das nicht machen, nur weil du viel Geld verdienen möchtest. Es ist eine der wenigsten Möglichkeiten im Angestelltenverhältnis, wirklich ein substanzielles Vermögen aufzubauen, definitiv. Aber du musst extrem viel dafür opfern und vor allem in den ersten ein, zwei Jahren ist der Stundenlohn nicht besser als in anderen Berufsfeldern. Ja. Was man natürlich als Gegenargument dann immer sagen kann, okay, aber nach 3 bis 4 Jahren wird der Stundenlohn sehr attraktiv im Vergleich zu vielen anderen Berufsfeldern. Und du kannst halt in dem Job auch mal 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeiten. Das ist jetzt auch nicht in jedem anderen Berufsfeld möglich. So, das heißt, das Thema Gehalt ist definitiv einer von 5 größten Gründen, warum eine Karriere im Investmentbanking interessant ist. Das sollte niemals der einzige Grund sein, aber es ist halt einfach... Für manche Menschen ist es mehr Antrieb, für andere Menschen ist es weniger Antrieb und das ist auch völlig fein. Also du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn Geld dein Antrieb ist. Du musst dich aber auch nicht schlecht fühlen, wenn du absolut nicht, wenn dich das Geld absolut nicht interessiert. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall, haben wir auch einige Leute bei unserem Coaching, bei weitem nicht der Große, aber einige Leute im Coaching sagen auch, ey, mir ist wirklich wichtig, Geld zu verdienen, um irgendwie meiner Familie was zurückzugeben. Vielleicht hatte man früher nicht so viel Geld, man möchte sich gewisse Träume erfüllen und du kannst dir diese Träume halt schneller erfüllen, wenn du mit 130.000 Euro inklusive Bonus einsteigst im Investmentbanking und nach 3, 4 Jahren vielleicht schon an die 200 kommst, an den 200k Jahresgehalt, kannst du dir die Träume einfach schneller erfüllen, als wenn du vielleicht für den gleichen Stundenlohn im Konzern arbeitest, aber da halt nur 35 Stunden die Woche arbeitest. Es ist einfach so. Ne? Natürlich arbeitest du mehr, aber du wirst zu einem deutlich früheren Zeitpunkt deutlich mehr Geld verdient haben.
Ja, genau. Also ist ja relativ klar und relativ offensichtlich, dass das irgendwie mit Sicherheit gerade im Verhältnis zu allen anderen, also sehr vielen anderen Berufen und gerade auch im Verhältnis, wie jung man das praktisch erreichen kann, ist das mit Sicherheit sehr attraktiv. Ich glaube, würde das mal ein bisschen aufgreifen für den zweiten Punkt. Die Logik, warum man so viel Geld verdient, ist praktisch, dass man an sehr wichtigen Problemstellungen arbeitet, weil das Geld wird ja nicht einfach, fliegt nicht einfach vom Baum oder so, sondern das Geld wird so viel Geld wird deswegen verdient, weil die Investmentbanken auch so viel Geld bekommen und so viel Geld letztendlich auch verlangen können, weil sie an enorm wichtigen Prozessen im Unternehmen arbeiten. Also so ein M&A-Prozess ist immer Chefsache, ist immer Management-Sache. Kommt natürlich ein bisschen auf die Größen an, aber so grundsätzlich eigentlich die allermeisten M&A-Transaktionen sind irgendwie Vorstandsebenen-Themen, die enorm hohe Priorität genießen, wo Leute sehr viel Zeit investieren, weil sie einfach sehr definierend praktisch für die Zukunft von einem jeden Unternehmen sind und potenziell sein können. Und dadurch hast du einfach was, wo du weißt, okay, der Impact und so weiter, das, was du da machst, das ist enorm wichtig. Da hängt enorm viel Geld, enorm viel Fokus von der Volkswirtschaft, enorm viele Arbeitsplätze, enorm viele Zukunften einzelner Personen dran. Du hast wirklich Impact mit dem, was du machst. Natürlich ist am Anfang so, dass du innerhalb von diesem Prozess jetzt eher ein kleineres Zahnrad bist, aber auch einzelne Änderungen, die praktisch... Weil du bist letztendlich, hat so ein Team natürlich auch nicht unendlich viele Leute. Ne? Es können auch durchaus sehr, sehr kleine Teams sein, die sehr große Transaktionen praktisch begleiten. Und da ist es natürlich so, dass du zwar ein kleines Zahnrad bist, aber der Gesamtprozess so einen großen Effekt hat auf viele Sachen, dass du praktisch vielleicht relativ im Verhältnis zu Teammitgliedern und so weiter weniger Impact hast, aber im Verhältnis absolut gegenüber so gut wie jeder anderen Berufsgruppe einen viel, viel größeres, viel, viel größeren Impact auch gesellschaftlicher Natur hast, wie eine Person zum Beispiel, die vielleicht schon direkt, wo man direkt viel Verantwortung übernimmt, aber für einen Prozess und so weiter, der kaum eine Rolle spielt.
Ja. Und auf der anderen Seite natürlich das, was du beschrieben hast, ne, bei den großen Bulge Bracket Investmentbanken etc., wenn es um wirklich große Deals geht, wo man mit verschiedenen Teams von verschiedenen Kontinenten dann auf einem Deal drauf ist beispielsweise, aber auch auf dem anderen Extrem, wenn du in einer kleineren Boutique mitarbeitest, wo dann vielleicht mal ein Deal nur über 40 Millionen, 200 Millionen oder so geht, das ist natürlich auch so eine Riesensumme natürlich, wo es dann darum geht, Lebenswerke zu verkaufen von irgendwelchen Unternehmern etc. So, da ist es dann vielleicht kein absoluter Milliardendeal, aber dennoch geht es da darum, ich meine, wir kennen es, wir haben jetzt ein Unternehmen 2 Jahre und das bedeutet einem schon extrem viel. Ja. Wenn du 50, 60 Jahre ein Unternehmen aufgebaut hast und möchtest, dass das in guten Händen weitergeführt wird, so, dann ist das für dich auch dein Leben und das vertraust du dann dem Investmentbanker eben auch an und da erwartest du dann von deinem Investmentbanker absolute Professionalität, absolute Topleistung und du bezahlst sie dementsprechend eben auch, weil das kannst du einfach nicht von einem 0815-Menschen erwarten, dass sie dir so ein Commitment entgegenbringt, am Wochenende für dich arbeitet, um 1 Uhr nachts dir noch eine E-Mail schickt, um was fertig zu machen. Ja. Das gehört einfach dazu. Ja.
Genau, also der nächste Punkt, der da relativ nah dran ist, den wir aber jetzt vielleicht so ein bisschen rausnehmen können, ist das Thema inhaltliche Arbeit. Klar, auch da ist es jetzt initial so, dass man, da gibt es ja dieses typische Monkey-Business-Thema und so weiter. Also ist mit Sicherheit nicht jede einzelne Aufgabe, die man initial bekommt, hochrelevant, hochspannend. Aber du bist halt Teil von einem sehr spannenden Prozess. Und dann ist es halt immer, wenn man da gut Zugang findet, und das finden die meisten Leute, hat man halt die Möglichkeit, wirklich enorm viel mitzunehmen, enorm viel zu lernen, enorm spannende Projekte zu machen, enorm vielseitige Projekte, sehr internationale Projekte, also wirklich auch rein inhaltlich auf einer Ebene, wenn einen das antreibt, kann das wirklich ein sehr, sehr spannender Bereich sein, wo man einfach super cooles Exposure hat. Das ist ja nicht umsonst so, dass die Leute, die da arbeiten, praktisch auch relativ schnell irgendwie potenziell andere Schritte machen können und so weiter und so fort. Das liegt ja alles daran, dass man halt hochrelevante, hochinteressante Aufgaben bearbeitet. Letztendlich hängen, ist das ja auch meistens sehr eng miteinander verknüpft. Meistens sind die hochrelevanten Aufgaben auch oft die hochinteressanten. Und das ist in diesem Fall auf jeden Fall auch so.
Ja. Daraus, das hast du auch gerade schon kurz angesprochen, kommt auch so ein bisschen der nächste Grund, Exit-Möglichkeiten. Ja, also die Karrieremöglichkeiten. Du arbeitest an super relevanten Deals mit, du lernst extrem viel in dieser Zeit, du arbeitest natürlich auch viel. Ja, aber auch dadurch hast du innerhalb von 3 Jahren eine Lernkurve, was du sonst in 7 Jahren hättest, weil es einfach völlig zusammengepresst ist sozusagen in deine Arbeitszeit auf diese 3 Jahre. Ja. Das heißt, die Exit-Möglichkeiten sind auch extrem attraktiv und da kannst du dann immer mehr dahin gehen zu optimieren, was dir wirklich wichtig ist. Ne? Jetzt, wenn wir über den Berufseinstieg im Investmentbanking sprechen, natürlich gibt es auch Investmentbanken, Boutiquen, wo du vielleicht eine bessere Work-Life-Balance haben wirst, aber am Ende des Tages so ist bei jeder Firma plus minus gleich. Ne? Gehalt ist top, dafür sind die Arbeitszeiten nicht gut, die Deals sind bei den Bulge Brackets mehr oder weniger das Gleiche, die Deals sind bei den Mid-Market-Boutiquen mehr oder weniger das Gleiche. Team ist natürlich jeweils sehr individuell, aber überall hast du die gleichen Nasen, sage ich mal, von den gleichen Unis etc. So, und dann hast du das mal 3-4 Jahre gemacht und dann kann sagen, okay, entweder das gefällt mir super cool in der Branche, ich bleibe bei der Firma, ich wechsle zu einer anderen Firma, ich gehe hoch, ich gehe runter. Oder sagst halt, okay, ich mache einen Exit und optimiere jetzt endlich mal nach dem, was mir wirklich im Leben wichtig ist. Der eine hat vielleicht herauskristallisiert, okay, ihm ist jetzt wirklich dieses Thema Karriere, finanzieller Erfolg nochmal wirklich sehr wichtig. Und er geht quasi nochmal die Extrameile, geht vielleicht zu einem Large Cap PI, wo es von den Arbeitszeiten absolut nicht entspannter wird, aber wo dann wirklich absolut krasse Projekte auf einen warten. Der andere sagt, er ist risikofreudig, er macht seinen eigenen Shop auf, er gründet beispielsweise. Ja, eigener Shop oder Gründung mit Venture Capital Money oder so. Der andere sagt, hey, ganz ehrlich, ich bin jetzt in einer glücklichen Beziehung oder die andere sagt, ich bin in einer glücklichen Beziehung, möchte Zeit mit meinem Hund verbringen, den ich mir neulich gekauft habe, geht in den Konzern. Kommt auf einmal von einer 80-Stunden-Woche in eine 50-Stunden-Woche, hat super viel Freizeit und verdient immer noch einen Haufen Geld. So. Ja, das heißt, du kannst halt viel, viel mehr nach dem optimieren dann, was dir wirklich wichtig ist. Und du kannst halt auch optimieren. Das ist halt das Coole, weißt du, wenn du einmal einen Einstieg geschafft hast ins Investmentbanking, gilt aber auch für die Strategieberatung, dann kannst du ja halt aussuchen, was du danach machst. Das geht halt nicht, wenn du dein Studium verschwendet hast und in irgendeinen random Job reingesteppt bist nach dem Studium so. Dann hast du nicht den langen Hebel, weil dann sagen die coolen Jobs, die sagen, okay, ich will lieber den High-Performer, der 3 Jahre IB oder UB gemacht hat.
Ja. Ja, genau, du hast einfach super viele, dadurch, dass du halt diese ganzen Punkte vorher hast, hast du halt ein super cooles und relevantes Skillset, was viele Unternehmen unterschiedlichste Arten und Weisen irgendwie interessant finden. Und dadurch kannst du halt super das nochmal hervorstellen oder das nochmal sicherstellen, was dich halt besonders stark irgendwie interessiert, was dich besonders stark reizt und kannst da super raus optimieren.
Jetzt haben wir 4 Punkte, ne?
Genau, der letzte Punkt wäre aus meiner Sicht noch so ein bisschen das Thema Umfeld, Netzwerk und so weiter. Die Punkte, ihr merkt, sie sind natürlich alle irgendwie miteinander connected. Das Coole im Investmentbanking, auch in den anderen Bereichen, die wir irgendwie, auf die wir uns fokussieren, ist, dass du mit enorm ehrgeizigen, enorm motivierten, enorm intelligenten Leuten zusammenarbeitest und so die Möglichkeit hast, zum einen von diesen Tag für Tag zu lernen. Das ist ein enormer Hebel dahingehend, wie man sich selbst auch weiterentwickelt. Und zum anderen aber auch mit denen lebenlang connected zu sein. Das heißt, wenn du einmal in diesem Bereich warst, in aller Regel bist du in der Lage, gewisse Leute kennenzulernen. Und diese Leute erziehen ja auch, die haben ja auch diese ganzen Vorteile, die wir eben besprochen haben. Das heißt, du hast einfach dadurch langfristig einen krassen Effekt, dass halt diese Leute ähnliche Schritte gehen und so weiter wie du auch. Und dadurch tun sich natürlich sehr coole, sehr starke Chancen auf.
Genau. Warum haben wir die heutige Folge gemacht? Nun, wir werden nächsten Sonntag am 30. Januar mal wieder ein Webinar machen. Und zwar geht es diesmal darum, was du während deines Studiums machen kannst, um danach im Investmentbanking einzusteigen. Das heißt, wenn du nach dem Studium reinkommen möchtest zu einer Top-Investmentbank, zu einer Elite-Boutique wie Lazar etc., dann ist es einfach wichtig, dass du herausstehst aus der Masse der Bewerber, dass du dir ein Top-Profil aufbaust mit relevanten Praktika, mit sehr guten Noten, mit Engagement etc. Und wir werden in unserem Webinar auf all diese Themen mal ganz genau eingehen. Das heißt, wir werden mit vielen Mythen aufräumen, wie gut muss wirklich die Uni sein, wie gut müssen wirklich die Noten sein, welche Praktika brauchst du wirklich. Ja. Das wirst du lernen. Und du wirst natürlich lernen, okay, wie gehst du da bestmöglich vor? Das heißt, wir werden beispielsweise den Fall skizzieren, okay, du bist ja noch am Anfang vom Studium, vielleicht nach dem Abitur, du hast wirklich noch die komplett grüne Wiese offen, wie geht denn der schnellstmögliche Weg da rein? Wir werden aber auch über den Fall sprechen, okay, ab wann ist es wirklich zu spät, ab wann schafft man es nicht mehr da rein? Und wenn du ganz kurz davor stehst, dass es zu spät ist, was kannst du denn dann noch für Schritte einleiten? Weil wir haben auch oft es gesehen, dass Leute vielleicht nicht den geradlinigsten Weg hatten bis zum Ende vom Bachelor, aber dann dennoch die Kurve quasi in Anführungszeichen gekratzt haben und dann noch den Weg dort reingeschafft haben. Und auch das werden wir aufskizzieren. Das heißt, diese beiden Extreme und alles, was natürlich dazwischen ist, werden wir sowieso abhandeln. Du kannst Fragen stellen, es wird live sein. Das heißt, du kannst live deine Fragen stellen. Wir werden wieder ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Coaching einladen. Es werden sonst noch Gäste kommen, die bei Bulge Brackets etc. arbeiten. Das werden Überraschungsgäste sein, das heißt, du wirst dann erst live im Webinar sehen. Es wird von dem Webinar keine Aufzeichnung auf YouTube oder so gehen, das heißt, sei live dabei, sicher dir deine Plätze oder sicher dir deinen Platz. Wir haben auch nur eine begrenzte Anzahl an freien Plätzen. Ja. Den Link zur Anmeldung vom Webinar, den findest du unten in der Beschreibung vom Podcast. Alternativ gehst du einfach auf pumpkinclears.com/webinar, also einfach die Website / eingeben und dann Webinar eingeben und dann kommst du direkt auf die Seite, wo du dich kostenfrei registrieren kannst. Das ist super simpel und dann kannst du da am Sonntag ab 11 Uhr kostenfrei live mit dabei sein, Fragen stellen, wir können auf deine individuelle Situation eingehen und dir eben ganz genau aufzeigen, was für dich auch zu tun ist, wenn du nach dem Studium bei einer Top-Investmentbank reinkommen möchtest.
Genau, also da solltest du auf jeden Fall dabei sein, das ist alles kostenfrei. Ich glaube, um die Uhrzeit ist jetzt sowieso hat man in aller Regel jetzt nicht so viel zu tun, also nutzt die Zeit da auf jeden Fall, sei da live mit dabei und du wirst es auf jeden Fall definitiv nicht bereuen.
Yes. So, das war's mit der Folge und jetzt freuen wir uns natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, falls du noch nicht gemacht hast und dann auch live beim Webinar mit dabei bist fleißig. Bis dahin, viele Grüße, Jonas und David.